Hallo zur neuen Folge von unserem Podcast. Wir hatten jetzt leider so eine kleine Winter-Neujahrespause, aus verschiedensten Gründen. Einfach auch ein bisschen viel zu tun und dann ja auch die Terminfindung und so weiter. Aber wir freuen uns, dass ihr wieder zurück seid. Ja, also nur nochmal, dass ihr wisst, wer hier spricht. Hier ist Jule.
Und hier ist Paula.
Und hier ist Anna.
Ja, und heute haben wir Maren Gauthier zu Gast. Kannst auch kurz Hallo sagen.
Hallo.
Ja, und wir haben uns überlegt, dass wir einfach gemeinsam ein bisschen sprechen wollen mit Maren, so über die Verbindung von Orientierungslauf und Training in der Leichtathletik und so weiter, aber auch einfach, um Maren ein bisschen besser kennenzulernen. Also ja, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Aufnahme.
Ja, vielleicht willst du am Anfang nur kurz sagen, für welchen Verein du läufst und wo du herkommst.
Also ich wohne inzwischen in Heidelberg, weil ich da ja studiert habe und jetzt seit letzter Woche ganz frisch ins Referendariat gestartet bin im Grundschullehramt. Und ich starte aber für den ULV Steinberg. Und ganz ursprünglich komme ich aber aus dem Odenwald. Also Bad König, Michelstadt, die Ecke. Genau.
Ja, richtig cool. Und ja, bist du eigentlich zuerst zum Orientierungslauf oder zuerst zur Leichtathletik gekommen?
Auf jeden Fall zuerst zur Leichtathletik. Also ich glaube, ich habe schon mit 4 Jahren meinen ersten Laufwettkampf gemacht, sage ich mal. Da wurde ich dann zwar auch ein Stück getragen, aber schon meinen ersten Wettkampf gemacht und dann hat mein großer Bruder Leichtathletik gemacht in Bad König und dann habe ich das ganz klassisch auch gemacht, was halt so die großen Geschwister machen. Und ich habe ganz lange noch nebenbei Reiten gemacht, ich habe Klavier gespielt, dann war ich im DLRG und Einradfahren. Also ich habe ganz viele Sportarten gleichzeitig gemacht und zum Orientierungslauf kam ich erst so mit 13, 14 ungefähr. Weil bei uns an der Schule dann eine Orientierungslauf-AG angeboten wurde, tatsächlich vom Michael Thierolf, den kennen bestimmt einige. Und dann war ich da halt auch ab und zu mal in der AG und dann auch gleich im ersten Jahr mit dabei beim JLVK.
Das ist ja auch eine richtige Erfolgsgeschichte vom Schul-OL.
Also hat Cedric auch über die AG angefangen?
Ja, ich glaube schon, dass es hauptsächlich daher kam. Also wir haben das dann auch teilweise in Bad König im Verein gemacht. Also da gab es dann eine Zeit lang auch eine Orientierungslauf-Sparte, sage ich mal. Also keine eigene Abteilung, aber haben wir halt so mit den Leichtathleten, mit den Läufern auch ab und zu an Orientierungsläufen teilgenommen. Und aber hauptsächlich initiiert eben über den Michael Thierolf, ja. Und dann habe ich ja in der Leichtathletik auch von Bad König weggewechselt und im Orientierungslauf dann eben auch, genau.
Aber vielleicht ist das eine echt gute Idee, dass man so als Orientierungslaufverein direkt Leichtathletikvereine anspricht. Dass das Potenzial von Wechseln vielleicht ein bisschen höher.
Genau, also da ist man bei Läufern schon mal an der richtigen Adresse. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Also, ich habe tatsächlich jetzt am 8. und 9. März ist ja hier in Walldorf, also direkt neben Heidelberg, auch ein OL-Sprintwettkampf, da habe ich schon ein bisschen Werbung gemacht bei der MTG Mannheim. Ob
Sehr
da
gut.
vielleicht der ein oder andere vorbeikommt. Mal schauen.
Richtig cool. Ich habe jetzt am Wochenende auch ein Meeting angesehen. Ich glaube, das war am Freitag. Ich weiß gerade
Das
nicht genau, wo das
Hallenmeeting in
war.
Karlsruhe.
Nee, das war, ich glaube, in Metz oder so.
Ah, okay.
Auf jeden Fall hat da die 1500 hat auch einen Schwede gewonnen und der hat früher auch OL gemacht und dann haben die auch darüber geredet, dass er ja vom Orientierungsläufer zum Spitzenläufer geworden ist, obwohl der davor auch schon echt gut war im OL. Und ja, die haben auch OL typischerweise so erklärt, dass man da irgendwelchen Koordinaten hinterherläuft. Also ja.
Wow.
Ich versuche es immer so zu erklären, als wäre es Schnitzeljagd auf Zeit.
Ja.
So. Das versuche ich immer, wenn jemand fragt, was das ist.
Das
Ja.
interessiert mich jetzt aber, wer das war. Jule, weißt du das noch?
Ja, warte kurz, ich kann kurz nachschauen. Samuel Filström, glaube ich.
Ah ja, doch,
Oder?
den kennt man ein bisschen.
Also, der hat auf jeden Fall auch noch ein paar Bilder von irgendwelchen Weltcups oder so online.
Und jetzt macht er aber nur noch Leichtathletik oder halt Laufen?
Ich glaube schon, ja.
Okay.
Also keine Ahnung, der hat 2021 von der EM noch Fotos hochgeladen. Aber ich, soweit ich das jetzt hier sehen kann, macht er nur noch, in Anführungszeichen, Leichtathletik, genau.
Vielleicht war er im Orientieren nicht so gut und im Laufen deutlich besser.
Ja, also der war auch in Paris jetzt im Sommer, also der ist echt gut. Aber,
oh krass, okay. Ja,
also da dachte ich mir schon wieder, können Sie einmal noch was erzählen, was Sie sonst nicht erzählen, und dann kommt jedes Mal das mit den Koordinaten und der Schnitzeljagd.
Oder das mit dem, ja, Schach im Marathon.
Aber das ist ja, finde ich, noch in Ordnung, weil es ist ja so ein bisschen abstrakter irgendwie, weil wir ja nun wirklich keine technischen Geräte so mit im Wald haben, aber ist auch egal.
Marin, ich habe noch eine Frage. Also bei deinen vielen Sportarten, das kommt mir sehr bekannt vor, habe ich auch gemacht. Aber warum am Ende Orientierungslaufen?
Also ich hatte mit den ganzen anderen Sachen dann so mehr oder weniger nach und nach aufgehört, als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin. Also einfach, weil es halt zeitlich immer mehr Leichtathletik wurde. Also ich habe dann, vorher war so, ein Tag war das, ein Tag war das andere, und dann war halt irgendwann an zwei Tagen Leichtathletik, an drei, an vier, an fünf. Und dann habe ich nach und nach mit den anderen Sachen quasi schon aufgehört gehabt. Und dann kam OL neu dazu quasi. Und das war für mich ganz lange eher so hobbymäßig nebenbei. Also ja, weil ich auch Orientieren jetzt nicht so viel trainiere oder eher, sag ich mal, gar nicht. Also früher noch viel weniger. Und deshalb war das für mich immer eine ziemlich coole Abwechslung von den Leichtathletik-Wettkämpfen, weil ich da halt auch immer, also sehr, sehr viel investiert habe und dann immer auch sehr nervös bin vor den Wettkämpfen und so, weil man ja so viel dafür trainiert hat und so weiter. Und beim Orientierungslauf hatte ich aber halt vor allem Spaß daran, weil ich irgendwie ganz gut war und aber vorher eigentlich gar nicht so aufgeregt, weil ich so dachte, ach, also wenn es gut läuft, ist schön, und wenn es aber gar nicht gut läuft, dann ist auch okay, weil ich habe ja nicht so viel dafür trainiert, sag ich mal. Genau.
Ja, cool. Kann ich gut nachvollziehen, ja.
Noch kurz vorab, hast du irgendein Lieblingsgelände, in dem du besonders gerne läufst?
Ja, auf jeden Fall so Stadt- und Parkgelände. Also ich bin ja eh auf jeden Fall deutlich mehr im Sprint unterwegs. Und dann, sag ich mal so, also es liegt mir umso besser, je laufbetonter die Strecke und das Gelände und so weiter ist. Deshalb Park finde ich auf jeden Fall immer richtig cool. Aber so eine schöne Altstadt, ich meine, das ist dann vielleicht auch ein bisschen komplizierter, aber das macht mir trotzdem sehr viel Spaß. Und es ist halt auch einfach sehr schön, da zu laufen dann. Also es muss nicht immer nur leicht sein, dass es mir Spaß macht.
Aber auch abgesehen von der Leistung, hast du auch irgendwann schon mal einen Waldwettkampf gemacht, wo du so dachtest, oh ja, das Wald-Duell kann auch cool sein? Oder ist das wirklich so voll Sprint?
Nee, also ich mache schon auch gerne Wald-Duell. Ich bin halt einfach jetzt nicht, also nicht, was heißt nicht schlecht, aber also nicht so gut drin wie im Sprint. Aber wir waren auf jeden Fall mit dem Hessen-Degada 2016 da in der Nähe von Zittau im Trainingslager. Und da habe ich so einen Waldtraining im Kopf, was einfach richtig, richtig schön war. Das bin ich mit einer Freundin auch quasi so zusammengelaufen. Also wir sind so kurz hintereinander gestartet und dann da war eigentlich den gesamten Lauf zusammengelaufen. Und das war so tolles Wetter und die Sonne kam so zwischen den Bäumen durchgeschienen. Also da habe ich so ganz romantisierende Erinnerungen dran. Aber generell, also ich war ja jetzt auch schon in der Schweiz und so, und die Wälder sind auch einfach super schön. Also so mit Felsen ist, also ich finde es immer richtig cool, aber ich mache da halt auch gerne Fehler. Aber das liegt ja nicht daran, dass ich das, also dass das Gelände nicht schön ist oder so, sondern es liegt einfach an meinen teilweise mangelnden Fähigkeiten.
Das will ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, Orientierungslaufen geht viel darum, Fehler zu machen und wie man damit umgeht. Ich glaube, man kann sie nie vermeiden.
Ja, ja. Also ich sag mal, wenn ich so ein schweres Gelände vorher weiß, freue ich mich vielleicht vorher nicht so auf den Wettkampf oder denke so, oh, das wird schwierig und so. Und während ich dann aber laufe, denke ich so, hier, ja, ist schon schön. So, aber dann denkt man halt eher daran, okay, jetzt keine Fehler machen und die Steine mitlesen oder was auch immer. Genau. Also ich glaube, wenn ich danach nochmal, so nach dem Lauf, in dem Gelände spazieren gehen würde, dann könnte ich es noch mehr genießen. So.
Ja, wir haben noch so ein kleines Spiel, was wir mit unseren Gästen immer spielen. Ist ganz einfach, so ein A- oder B-Spiel. Wir haben das ein bisschen geklaut aus einem anderen Podcast. Weiß nicht, ob du es kennst. Also kriegst zwei Begriffe und musst dich quasi für einen entscheiden. Hättest du Lust, das mitzuspielen?
Ja, ich bin bereit.
Außenrum oder über den Berg?
Kommt drauf an, wo der Weg lang führt, aber dann auch über den Berg.
Dreiergrün oder Kahlschlag?
Kahlschlag.
Dopspikes oder keine Spikes?
Keine Spikes.
Kompass rechts oder links?
Links.
Und Luftlinie oder Weg?
Weg.
Höhenmeter oder Kilometer?
Kilometer.
Sprint oder lang?
Sprint, das ist für niemanden überraschend.
Staffel oder Mannschaft?
Staffel.
Erste oder letzte Läuferin?
Inzwischen tatsächlich gerne erste Läuferin. Also bei meiner allerersten Staffel hatte ich da ein bisschen traumatisches Erlebnis, weil ich da einen Fehlstempel gemacht habe. Aber das habe ich überwunden und inzwischen laufe ich sehr, sehr gerne Start.
Jukola oder Tiomila?
Kann ich ganz wenig zu sagen, weil ich bin beides noch nie gelaufen. Ja, aber kann man ja beides mal anpeilen. Aber ja, weiß ich nicht.
Sicher? Eigentlich musst du dir eins aussuchen.
Dann sage ich einfach mal Jukola, weil ich da schon mehr von gehört habe, sage ich mal.
Sehr, sehr gute Wahl. O-Ringen oder OO-Cup?
War ich auch bei beidem noch nicht. Aber mein großer Bruder war, glaube ich, schon beim O-Ringen und der fand es ganz toll, deshalb sage ich einfach auch mal O-Ringen.
Auch eine sehr gute Wahl. Socken oder Schienbeinschoner?
Auf jeden Fall Socken.
Daumenkompass oder Plattenkompass?
Daumenkompass.
Ohne Kompass oder ohne Postenbeschreibung?
Also wenn ich eher Sprint in der Stadt mache, dann brauche ich meinen Kompass ja gar nicht so unbedingt. Also dann lieber ohne Kompass.
Zu spät am Start oder zu früh am Start?
Auf jeden Fall zu früh am Start.
Einlaufen oder auslaufen?
Einlaufen. Das Auslaufen fällt auch manchmal aus, bin ich ehrlich.
Wasser oder Krümeltee?
Wasser.
Strava oder Attack Point?
Strava.
Und Tape oder Finisher Knoten?
Tape. Aber manchmal auch beides.
Schweden oder Schweiz?
Also in der Schweiz bin ich schon gelaufen, fand es da schön und über Schweden habe ich schon gehört, dass es schwer da ist. Deshalb bleibe ich lieber in der Schweiz.
Vorstadtstille oder ach du auch hier?
Ja, ach du auch hier. Also ich quatsche auch gerne nochmal vom Start.
Stimmt, das kann ich bestätigen. OL oder Leichtathletik?
Oh, darf ich jetzt hier überhaupt so frei sprechen?
Du darfst nicht weiter sagen.
Dann sage ich Leichtathletik.
Ja, da haben wir doch schon einen guten Einstieg. Du bist ja, also obwohl du jetzt Leichtathletik gesagt hast, machst du ja trotzdem auch gerne OL und auch wieder zunehmend mehr in letzter Zeit. Wir haben ja schon drüber gesprochen, wie du zu den Sportarten gekommen bist. Aber was hat sich jetzt in den letzten Jahren motiviert, beide zu kombinieren und nicht zum Beispiel OL aufzugeben und sich voll auf eins zu fokussieren?
Ich würde sagen, es kam so ein bisschen von selbst. Aber dadurch, dass ich quasi dann, keine Ahnung, mal 2-3 Jahre so im Sprint-OL immer ganz gut war in Deutschland und dann entwickelt man ja auch so ein bisschen so eine Erwartungshaltung an sich selbst. Obwohl ich ja vorher gesagt habe, dass das immer das war, was ich am OL so toll fand, dass ich da so ganz entspannt reingegangen bin. Und jetzt merke ich aber, dass sich da schon mehr Ehrgeiz entwickelt hat und ich da auch gut sein will und so weiter. Und dann war ich ja vor 2 Jahren schon, oh Gott, ist schon so lange her, habe ich mich für die Studenten-EM beworben. Und dachte so, oh, mein erstes internationales Rennen, das wäre mal richtig cool. Und ich fand es auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und dann hat tatsächlich der Rick ganz oft gesagt, ja Mara, und du musst so und beim Sprint und das wäre doch so toll. Und ja, das hat ein bisschen gezogen, muss ich sagen. Also da gerade so die Staffeln und so mitzulaufen, dass ich da halt auch quasi ein Gewinn sein kann, fand ich jetzt schon sehr motivierend. Und ja, ich muss sagen, auch so von der Saisonplanung her, ich meine, es ist von Jahr zu Jahr mal ein bisschen unterschiedlich, aber tendenziell passt es ganz gut zusammen mit der Leichtathletik. Weil wir ja quasi bei der Leichtathletik machen wir ja eine Hallensaison, dann haben wir wieder einen Aufbau, dann haben wir so ab Mai, sag ich mal, unsere Draußensaison und dann im Herbst nochmal eine Cross-Saison. Also sie ist schon auch sehr voll. Aber irgendwie hat in den letzten Jahren der OL so von den Terminen immer ganz gut reingepasst, ohne dass ich da jetzt irgendwie wichtige Wettkämpfe in der Leichtathletik hätte absagen müssen. Oder ja, ein-, zweimal war es so, dass ich aber dann quasi mich entscheiden konnte, ohne dass ich jetzt danach dachte, oh, hätte ich mal das andere gemacht oder so. Ja, insofern hat es sich einfach, also terminlich, aber auch so von der Motivation, von meiner quasi Bereitschaft, so mehr für den OL zu machen, irgendwie ergeben. Ja.
Hast du eigentlich bestimmte Disziplinen in der Leichtathletik, die du, also wahrscheinlich laufen, aber irgendwelche Distanzen oder bist du auch im Wurf oder Sprung dabei?
Also ganz früher habe ich auf jeden Fall auch so Mehrkampf gemacht. Also so ganz klassischer Leichtathletik-Aufbau von so erstmal viel gespielt und dann so alles gemacht. Dann habe ich früher auch so Fünfkampf gemacht und dann wurde es aber mehr und mehr laufen. Früher bin ich sehr viel die 800 Meter gelaufen, dann auch mal eine Zeit lang 400 Hürden. Und weil mir Hürden einfach sehr gut liegen, sind es inzwischen als Hauptdisziplin die 3000 Meter Hindernis geworden, die ich so in der Draußensaison auf jeden Fall am öftesten und am liebsten laufe und so. In der Halle laufe ich jetzt halt auch mal 800 und 1500 und so. Da gibt es natürlich kein Hindernis, aber ja, ansonsten würde ich schon sagen, ist meine Hauptdisziplin so 3000 Meter Hindernis.
Ich liebe ja auch Hürden. Also nicht, dass ich irgendwie gut da drin bin, aber
ich finde auch einfach, weil das so ein bisschen so einen technischen Aspekt noch ins Laufen reinbringt. Also ich finde immer, wenn man so wissen, sich überlegt, wenn man Leichtathlet ist und dann so die ganzen anderen Disziplinen sieht, ich finde so Stabhochsprung ultra cool, Hochsprung, Speerwurf, so, das ist alles so cool. Und wenn man dann, also sag ich mal, dann ist Laufen irgendwie gar nicht so beeindruckend, weil man halt so im Kreis rennt. Und das kann ja irgendwo, sag ich mal, jeder, der eine ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer. Aber wenn ich dann denke, boah, so Stabhochsprung oder Hochsprung sieht so schön aus und so ästhetisch und einfach mega cool.
Ja.
Dann ist Laufen auch so ein bisschen das Langweiligste, sag ich mal. Und dann durch die Hürden und den Wassergraben und so, dann ist noch so ein bisschen extra, sag ich mal.
Ja, es bringt noch so einen technischen Aspekt mit rein, genau, den man sonst ja gar nicht hat. Sonst ist es einfach nur in gewisser Weise Ausdauer, vor allem bei den längeren, ein bisschen Taktik.
Ich muss sagen, das hilft mir auch auf jeden Fall sehr in der Leichtathletik, dass, sag ich mal, gerade bei Hindernis sich auch viele von den schnellen Läufern das gar nicht unbedingt trauen. Deshalb, also es hat sich in den letzten Jahren sehr entwickelt, aber dadurch war auf 3000 Hindernis lange die Konkurrenz, sage ich mal, so ein Müh schwächer als auf den anderen Strecken ohne Hindernisse, weil halt einfach sehr, sehr viele sagen, oh Gott, dieser Wassergraben, da möchte ich ganz weit von entfernt bleiben. Und deshalb kann man bei Hindernissen auch, sage ich mal, etwas leichter weiter vorne mitlaufen.
Oh Gott, nasse Füße.
Ja, aber also auch, weil es gut bei uns, bei den Mädels geht, es ist jetzt nicht so mega hoch, der Wasser, also der Balken oder auch mit dem Wassergraben und so, aber also bei den Männern, da ist es schon ganz schön hoch, das Ding. Also wenn man da davor steht, das ist schon krass.
Ja, und vor allem, also ich würde es auch echt gerne mal ausprobieren, aber ich finde auch, also es, der spannende Aspekt beim Hindernisschauen ist, finde ich auch immer, dass man ein bisschen Schiss hat, dass irgendjemand von den Personen, die da gerade laufen, sich legt oder übel irgendwo gegen den Balken läuft. Das ist ja auch schon bei ein paar internationalen Läufen passiert.
Ja, ja. Also gerade wenn man da so in einer großen Gruppe drauf zuläuft, ist es halt beim Hindernis und gerade beim Wassergraben ganz wichtig, wie man sich da positioniert, weil du halt im Training läufst du ja vermutlich alleine oder zu zweit oder zu dritt, wenn du Trainingspartner hast, auf das Hindernis zu und du siehst es ja die ganze Zeit und kannst gucken, wie der Abstand ist und läufst drauf zu. Aber wenn man im Wettkampf ist und da viele Leute sind, dann siehst du das vielleicht erst im allerletzten Moment quasi, wenn es schon vor dir steht. Deshalb ist es halt gerade in der großen Gruppe immer sehr spannend.
Ja, ich finde es auch immer cool, also als Zuschauer dann zu beobachten, wie so die, also man sieht dann im Gesicht, ob jemand Angst hat oder nicht und manche zögern dann so ein bisschen, so direkt vorher und andere sehen dann ihre Chance und gehen da dran vorbei. Also das, ja, für die Zuschauer ist es auf jeden Fall auch ein großer Pluspunkt.
Ja. Ja, und trainierst du die Hindernisse viel im Training oder dann immer nur spezifisch, so ein paar Wochen vor dem Wettkampf?
Ja, immer erst eine Weile vorher. Also ansonsten mache ich quasi von der Leichtathletik her ein ganz klassisches Mittelstreckentraining. Also jetzt, wir machen den ganzen Winter gar keine Hürden. Vielleicht mal ein bisschen Hürdenkoordination oder so. Also einfach mal Hürden übergehen und so weiter. Und sage ich mal so ab 2 Monate, 6 Wochen, 4 Wochen, irgendwann vorher, vor dem ersten Hinderniswettkampf, fangen wir dann schon an, mal Tempoläufe auch zu machen über die Hürden und dann halt auch nach und nach im Training mal den richtigen Hindernisbalken quasi aufzubauen, weil das ist auf jeden Fall schon nochmal ein Unterschied, ob man im Training über die Hürden läuft, die ja einfach umfallen, wenn du, sag ich mal, dagegen trittst und beim Hindernisbalken bist dann halt du der umfällt und nicht der Balken. Aber da muss ich echt sagen, habe ich bei der MTG Mannheim echt ganz neue Trainingsmöglichkeiten, seit ich jetzt dahin gewechselt bin, weil wir halt auch einfach mal den Wassergraben aufbauen können und so. Und vorher bin ich quasi über den Wassergraben kurz vorm Wettkampf einfach quasi beim Einlaufen mehr oder weniger das erste Mal drüber gelaufen. Zwar jetzt nie ein Riesenproblem, aber es gibt auf jeden Fall sehr viel Sicherheit, wenn man auch im Training da schon mal drüber laufen kann und halt auch gerade bei Tempoläufen mit Laktat in den letzten Runden auch immer noch weiß, man kommt trotzdem über den Wassergraben, weil das natürlich was ganz anderes ist, wenn man da so ganz frisch und locker drüber hüpft oder ob man da am Ende von einem Tempolauf sich noch irgendwie drüber hieven muss. Ja, das ist auf jeden Fall schon gut, wenn man das vorher mal gut üben kann.
Ich habe noch eine andere Frage. Wie sind eigentlich so die Kaderstrukturen in der Leichtathletik? Gibt es da irgendwie auch so Landeskader, Bundeskader oder habt ihr eine Bundesliga?
Also es gibt in der Jugend gibt es quasi einen E-Kader und dann gibt es einen D-Kader und das ist dann quasi, also weil ich ja früher noch in Hessen war, jetzt gehöre ich ja zu Baden-Württemberg, da war ich ganz früher im E-Kader, ich glaube, der geht so, bis man 14 ist oder so. Und dann kommt der D-Kader, das ist dann der Landeskader, also Hessen-Kader. Und diese Kaderstrukturen auf Landesebene gehen aber, glaube ich, nur bis zur U18 oder U20. Genau, die Altersklassen sind ja schon ein bisschen anders in der Leichtathletik. Also U18 wären quasi die 16- und 17-Jährigen. Hm. Beim UL wäre das ja die D18, da sind ja die 18-jährigen Damen auch noch mit dabei.
Ja.
Schon mal ein Unterschied. Und wenn man dann aber bei den Erwachsenen ist, da gibt es quasi nur noch den Bundeskader oder halt nichts quasi, kein Kader. Und dieser Bundeskader ist dann irgendwie nochmal aufgeteilt in NK1 und, oh, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, irgendwie Perspektivkader und Olympiakader und so. Aber also da sind dann schon nur die krassesten Leute drin. Also. Ja.
Okay. Ja, ich glaube, es kommt auch daher, dass der Orientierungslaufen im Turnerbund ist und nicht im Leichtathletikbund. Die haben halt auch nochmal unterschiedliche Kader.
Ja, das werde ich auch immer wieder gefragt, warum das eigentlich so ist. Und irgendwie,
oh Gott, wir wollen irgendwann mal eine Folge drüber machen, aber das ist sehr kompliziert.
Spannend, ja. Dann sage ich, verweise ich die Leute immer auf diese Folge, weil ich versuche es dann irgendwie immer zu erklären, aber ich weiß es auch selber nicht so richtig, deshalb, weil sie immer sagen, ja, aber das Laufen, das würde doch viel besser zur Leichtathletik passen.
Ja, also ich glaube, die kurze Erklärung ist, es ist historisch so gewachsen.
Ja. Irgendwie sowas sage ich auch immer.
Das war halt früher, glaube ich, bei diesem Bergsteigerbund so ein bisschen mit dabei, also so Bergsteiger-Findigkeitslauf. Und dann ist es einfach so eine Nischensportart und die sammeln sich lustigerweise beim Turnerbund. Also auch sowas wie Faustball ist, glaube ich, beim Turnerbund mit dabei. Und ja.
Aber das heißt, du ab, also nach diesem E-Kader, als du ganz klein warst, warst du nie irgendwie auch mal wieder in der Nähe oder so von einem Kader?
Doch, auch bei den Junioren? Im D-Kader war ich noch quasi bis zu den Älteren. Ich glaube, der ging so, bis man 16 ist oder sowas. Da war ich dann auch noch drin und genau, aber jetzt, also im Leichtathletik-Bundeskader war ich nie und das ist auch einfach sehr, sehr schwer. Ja.
Du hast jetzt schon mal kurz so über das Jahrestraining gesprochen. Wie sieht denn bei dir momentan so eine typische Trainingswoche aus?
Also wir sind jetzt, ich habe jetzt heute tatsächlich meinen letzten Hallenwettkampf und danach steigen wir wieder so ein bisschen in die typische Struktur ein, weil es jetzt halt während der Wettkampfphase immer ein bisschen, ja, ein bisschen abwechselnd ist und so, je nachdem wann die Wettkämpfe sind, dann hat man ja auch mal einen Pausetag oder so. Aber dann geht es tatsächlich wieder so los, dass ich montags meistens zweimal trainiere. Also da habe ich vormittags dann einen Auftakt, also da laufe ich so ganz entspannt irgendwie 6 Kilometer. Und abends ist Vereinstraining, das heißt, dass ich dann nach Mannheim gehe und dann haben wir erstmal alternativ aufwärmen auf dem Fahrrad so eine halbe Stunde. Dann machen wir so Koordination und so Sprints und dann machen wir Maximalkrafttraining. Dann dienstags machen wir dann Tempoläufe, je nachdem, was halt quasi gerade für eine Phase ist, längere oder kürzere Tempoläufe. Jetzt demnächst geht es wieder mit den längeren Tempoläufen los, also mal so beispielhaft irgendwie 8 bis 10 mal 1000 oder so eine Pyramide oder sowas, auf jeden Fall so längere Tempoläufe. Dann mittwochs mache ich morgens wieder Auftakt und nachmittags auch relativ ähnlich wie am Montag, also so Aufwärmen, Koordination, Sprint und dann aber Zirkeltraining. Genau, donnerstags haben wir Fahrtspiel. Also ich weiß nicht, vielleicht kennen es manche auch unter Minutenläufen oder keine Ahnung, Threshold. Also sowas jedenfalls, da läuft man dann halt auch nochmal so 15 Kilometer oder so. Ja, und dann am Wochenende ist immer ein bisschen, also Freitag ist ja dann noch und Freitag, Samstag, Sonntag ist immer ein bisschen unterschiedlich. Meistens ist freitags irgendein Alternativ-Training, also entweder Aquajoggen, sehr beliebt, oder irgendwie auf dem Rennrad, entweder auf der Rolle, aber ich hoffe auch jetzt bald wieder draußen. Genau, und samstags sind oft nochmal Tempoläufe am Berg, die sind aber dann nicht ganz so lang. Und Sonntag ist entweder der klassische Sunday Long Run oder ein Koppeltraining, also irgendwie 1,5 Stunden Rad und nochmal 1/2 Stunde Laufen oder so. Genau, aber so ist die typische Trainingswoche im Aufbau, wenn man ein bisschen Kilometer macht bei uns, ja. Und da merkt man schon, kein einziges Orientierungslauftraining bei mir tatsächlich, ja.
Krass, das ist so eine 80, 90 Kilometer Woche dann?
Ja, also kommt halt ein bisschen drauf an, wie viel ich dann quasi alternativ mache und was ich an Kilometern wirklich laufe, aber so, ja, 70, 80 kommt schon hin. Also plus dann halt die, keine Ahnung, wie viele Stunden auf dem Fahrrad oder beim Aquajoggen oder genau, aber reingelaufene Kilometer so 70, 80, ja.
Wie kombinierst du das mit deinem Ref jetzt?
Ja, da bin ich auch mal gespannt, ehrlich gesagt. Also während des Studiums ging das jetzt eigentlich alles ziemlich easy, weil ich hatte ja auch die meiste Zeit von meinem Bachelor eh quasi vom Zuhause aus, wegen Corona. Und ja, das war jetzt eigentlich alles relativ entspannt. Wir hatten jetzt im Referendariat erst eine Woche und das war so eine Seminarwoche, wo wir jetzt noch gar nicht in der Schule waren. Und ab Dienstag bin ich dann in der Schule, immer von 8 bis 12 ungefähr und dann ist halt Dienstag immer der komplette Seminartag. Ja, ich glaube gerade der Dienstag wird schon stramm, sage ich mal, weil ich ja auch noch einen eigenen Hund habe. Das heißt, ich muss ja auch noch zwischendurch Gassi gehen oder, weiß nicht, die irgendwie versorgen, sage ich mal. Aber die Toffi läuft den Auftakt zum Beispiel Montag und Mittwoch morgens immer mit. Das heißt, ich müsste ja eh vor der Schule Gassi gehen. Und statt Gassi gehe ich dann halt einfach laufen. Also ich spare mir dadurch quasi ein bisschen Zeit. Und die Toffee ist halt noch ein bisschen mehr ausgepowert, sage ich mal. Aber das, denke ich, wird sich schon ergeben in den nächsten Wochen. Also ich meine, das Ref, ich weiß nicht, jetzt jemand, der nicht Lehramt studiert oder was auch immer, weiß das vielleicht nicht so, aber bei uns ist immer so, oh, das Ref und es wird ganz schwer und ganz anstrengend und so. Aber ja, wie das jetzt tatsächlich dann wird, das werde ich dann sehen. Ich meine, es gab auch Leute, die haben in meinem Studium schon sehr rumgejammert, wie schwer das alles wäre und so. Ich glaube, da ist auch ein bisschen die Frage, wie gut man sich organisiert und ja, was man halt auch als anstrengend und viel empfindet, weil, also, ist ja ganz unterschiedlich.
Ja, klar. Manche können dann auch den ganzen Abend vollpacken und andere müssen sich ausruhen.
Also ich meine, es gibt bei mir auch wieder so Phasen, wo ich so mal nicht so viel gemacht habe und dann so denke, oh Gott, jetzt muss ich morgen den ganzen Tag unterwegs sein. Das wird aber anstrengend. Und wenn man das aber sich dann wieder dran gewöhnt, dann geht es ja auch voll. Also ich glaube, das klappt dann schon, hoffe ich.
Unterrichtest du auch Sport? Also hast du auch Sport auf Lehramt mitgemacht?
Genau, also bei Grundschule ist es so, dass wir quasi uns zwischen Mathe und Deutsch entscheiden müssen, also eins davon als Hauptfach nehmen müssen. Das andere, also ich habe Mathe genommen und Deutsch als Grundbildung und dann darf ich mir noch ein anderes Fach dazu aussuchen und da habe ich natürlich Sport genommen. Und jetzt im Referendariat habe ich auch erstmal also nur Sport und Mathe, was ich dann selber unterrichten muss. Wenn man dann später selber Lehrer ist, dann kann es quasi sein, dass du für jedes Fach einen Lehrauftrag bekommst. Also kann auch sein, dass ich dann mal auf einmal unter Musik oder Kunst oder Sachunterricht oder was auch immer machen muss. Das Einzige, was ich quasi nicht machen muss, ist Religion, weil Religion darf man nur unterrichten, wenn man es auch studiert hat.
Ja.
Genau. Aber jetzt erstmal auf jeden Fall nur Mathe und Sport.
Ja, aber dann hoffe ich, dass du ein bisschen Orientierungslaufen mit einbaust vielleicht.
Ja, ich wollte tatsächlich schon bei meinem Bruder in Auftrag geben, dass er bei uns das Schulgelände mal als Karte zeichnet, damit ich das irgendwie mit den Dritt- oder Viertklässlern machen kann. Ich habe auch ein Buch hier zu Hause, Orientierungslauf in der Schule. Also mal gucken. Wir haben ja auch so ein paar Unterrichtsbesuche und ich glaube, das wäre schon ganz cool, wenn man das da machen kann, weil das halt von den Leuten, die dann da kommen und einen bewerten und angucken und so, viele, denke ich, noch nicht kennen und dann könnte das ein ganz cooles Thema sein.
Kennst du auch diese Schul-OL-Materialien?
Ja.
Da gab es jetzt neulich einen Artikel auf O-Sport zum Beispiel.
Ah, ich war schon länger nicht mehr drauf, aber ich weiß, dass es das gibt quasi, ja.
Ja. Ist ja, glaube ich, auch für kleinere Kinder durchaus.
Ja. Ja, also es gibt ja auch in Mathe tatsächlich so, im Bildungsplan so Aspekte, wo es um Orientieren geht und so. Also es wäre sogar fächerübergreifend, also alles abgedeckt quasi.
Dann kriegst du bestimmt eine richtig gute Bewertung.
Hoffentlich, ja.
Ja, es war genau so ein Helferaufruf direkt auf O-Sport. Hm. Und ich glaube, es ging um den Schul-OL-Koffer.
Genau, von Werner Drese, der das hier in Niedersachsen schon sehr lange macht.
Hm, okay.
Ja, nur nochmal kurz zurück zu deinem Training. Du hast ja jetzt selber schon gesagt, dass du eigentlich gar keinen O quasi trainierst in der Woche. Mhm. Fällt dir das dann schwer, das umzustellen im Wettkampf oder bereitest du dich dann trotzdem nochmal irgendwie spezifisch darauf vor oder machst du das einfach aus deiner Erfahrung heraus oder fährst du irgendwie in Trainingslager?
Ganz unterschiedlich. Also ich war auch schon mit dem Orientierungslauf im Trainingslager, auch schon als Trainer tatsächlich vom Hessen-D-Kader. Da waren wir mal in Österreich. Aber sage ich mal, im Normalfall trainiere ich quasi gar nicht vorher. Also jetzt vor der Studenten-WM habe ich mir einfach selber ein paar Karten ausgedruckt hier aus der Gegend, aus Heppenheim und Bensheim und in Speyer war ich und habe dann einfach, also ich habe mir die ausgedruckt und bin da hingefahren und bin halt einfach da rumgerannt. Mit der Strecke, die mein großer Bruder mir da reingelegt hat, ohne dass da jetzt irgendwelche Posten hingen oder so. Ich glaube, es war auch einfach für die Leute sehr komisch, wenn man dann da so, keine Ahnung, an eine Hauswand rennt und die abklatscht und dann wieder wegrennt. Und das auch noch als Einziges. Ich finde immer, es ein bisschen unangenehm, wenn man so alleine da ist und wenn jetzt viele Leute in einem Training da sind, dann ist den Leuten irgendwann klar, okay, ja, die machen da irgendwas Sportliches, keine Ahnung. Aber alleine fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen cringe. Ja, aber ich habe mir jetzt eher so ein paar Trainingswettkämpfe rausgesucht. Also ich laufe den Taunus Cup und dann, wie gesagt, in Walldorf hier, das in der Nähe, also vor der DM-Sprint im April. Also quasi ist mein, also so mein Training für die Wettkämpfe sind andere Wettkämpfe. Ja.
Aber ist ja auch eine Strategie. Da hat man dann auf jeden Fall auch gleich den, trotzdem noch so ein bisschen den Wettkampfkontext. Und
ja, also ich meine, ja, beim Sprint ist es halt auch gerade im Training erreicht man halt irgendwie nicht diese Geschwindigkeit und nicht diesen Druck und Entscheidungsschnelligkeit und so, wie es halt im Wettkampf tatsächlich ist. Und also beim Leichtathletik sagt man immer, für Sprint nur schnell macht schnell. Ich denke, das kann man auch so beim OL ein bisschen übernehmen. Ja.
Wobei das, ja, ich meine, es kommt drauf an, man muss sich dann das Training natürlich so planen, dass man dann auch schnell laufen kann. Aber ja, also so alleine mit einer mal schnell ausgedruckten Karte irgendwo ist es wahrscheinlich schwierig. Aber ja, 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 in einer kleinen Gruppe oder so geht das schon.
Ja, irgendwie. Vielleicht. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich einfach niemanden kenne, aber so in Heidelberg-Umgebung ist jetzt so nicht direkt viele OLer. Also ich meine, ich war dann schon bei saarländischen Meisterschaften Sprint bin ich hingefahren, aber das war ja auch schon ein Stück, sage ich mal. Ja.
Aber planst du dann dieses Jahr noch in irgendein Trainingslager zu fahren, oder?
Ich war jetzt quasi im Januar schon in Monte Gordo mit den Leichtathleten, aber ich war einfach super viel krank jetzt seit Ende Dezember, auch im Trainingslager dann krank, das war schon sehr frustrierend. Und wir sind Ende April auch nochmal mit den Leichtathleten in Cervia in Italien im Trainingslager. Und dann komme ich von dort aus direkt zur ASOM. Genau, also das ist einfach nur Lauftrainingslager, kein OL. Aber ich meine, jetzt habe ich ja nochmal 2, 3 OL-Wettkämpfe bis April und dann das Trainingslager und dann die ASOM. Insofern ist quasi für meine Verhältnisse schon relativ viel OL.
Ja, vielleicht zur Info, ASOM ist ein Wettkampf in Belgien, den wir mit dem Bundeskader laufen. Da werden auch viele internationale Teilnehmer sein, weil ja die EM dieses Jahr in Belgien stattfindet. Und da ist das ein offizieller Vorbereitungswettkampf und anschließendes Trainingslager auch.
Wann findet der nochmal genau statt?
Die ASOM? Ja. Am 26. und 27. April. Und ich glaube, am 25. ist abends diese Qualifikationsläufe, weil es ist ja ein Knockout-Sprint in Antwerpen. Und da ist ja vorher so ein normaler Sprint als Quali, sage ich mal.
Ja, ich bin mal gespannt, wie du dich da schlagen wirst.
Ja, ja, also ich glaube, es kommt tatsächlich ganz gut, wenn es ein Knockout-Lauf ist. Ich bin noch nie ein Knockout-Format gelaufen, aber ich glaube, also Sprint liegt mir ja eh schon, aber ich glaube, Knockout könnte quasi ja noch laufbetonter sein und quasi so, dass es gut zu mir passt, zu meinen Stärken und da viel mitlaufen, weil es ja, sag ich mal, vom Laufgefühl her wahrscheinlich ähnlich ist, wie einen Sprint-Staffel-Start zu laufen. Und das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Deshalb hoffe ich, dass ich da weit komme, ja.
Ich muss nochmal ganz dumm fragen, aber es ist Sprint-WM dieses Jahr, oder? Keine Wald-WM.
Doch, Wald-WM. Und Sprint-EM. EM.
Ah, okay. In
ja. Belgien, genau, die ist Ende August, gell?
Ja.
Aber Maren, dann fokussierst du dich schon eher auf den Sprint und wirst eher nicht die Walddistanzen für den Bundeskader laufen?
Nee, also ich laufe quasi jetzt die ASOM, dann würde ich gerne die EM-Sprint laufen und den Weltcup in der Schweiz. Und die Wald-WM und so, das passt, sage ich mal, auch nicht so gut zur Leichtathletik-Saison. Und was halt auch schwierig ist, dass ich jetzt quasi, wo ich im REF bin, gar nicht so leicht sagen kann, so, ach, ich bin jetzt mal da 10 Tage weg und hier 10 Tage weg. Und da muss ich quasi immer so eine sehr offizielle Freistellung erhalten und so. Und deshalb, also weiß ich halt auch noch nicht, wie anstrengend das dann tatsächlich alles wird mit der Unterrichtsvorbereitung und so, aber deshalb habe ich quasi von Anfang an gesagt, die ganzen Waldsachen lasse ich erstmal weg.
Ja, und ich glaube, also bei Wald wird es auf jeden Fall noch viel, viel schwieriger, da gut zu laufen, ohne lange Vorbereitung. Also ich meine, schon im Sprint ist es mutig, würde ich sagen. Also ich bin gespannt, wie das so klappt, ohne richtig Sprinttrainingslager auch mal und viel Erfahrung. Ich meine, es ist vielleicht was anderes, wenn man vor ein paar Jahren schon mal sehr viel Erfahrung gesammelt hat, aber das ist bei dir ja auch nicht so direkt der Fall. Also wird sich mal zeigen, wie viel Routine man tatsächlich braucht für Sprintduell.
Ja. Ja.
Aber beim Wald, denke ich, ist das ziemlich safe zu sagen, dass man da auf jeden Fall viel Trainings braucht.
Ja, genau. Also ja. Das ist, also deshalb, ich bin ja wie gesagt eh nicht so gut im Wald oder nicht so erfahren. Deshalb, also eigentlich hat alles dagegen gesprochen, dass ich da irgendwie im Wald laufe. Und deshalb mache ich es auf jeden Fall auch nicht.
Du warst ja letztes Jahr bei der Studierenden-WM. War das eigentlich dein letztes Jahr, wo du da teilnehmen kannst?
Ja, genau. Es ist so, dass man bei der Studenten-WM nur bis 25 teilnehmen darf und bei der Studenten-EM darf man aber bis man 30 ist teilnehmen. Und genau, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich jetzt noch als Student zähle im REF oder... Was ist es eigentlich? Also was, bin ich Student? Bin ich schon im Berufsleben? Ich weiß es gar nicht so genau, weil es zählt auf jeden Fall noch zur Ausbildung, aber ich glaube, es war, also ich bin ja, werde ja dieses Jahr auch schon 25, insofern für die Studenten-WM war es auf jeden Fall mein erstes und letztes Mal leider, dass ich da letztes Jahr mitmachen konnte.
Okay, weil es gibt ja dieses Jahr auch noch die von der EUSA in Polen.
Ja.
Hast du dich da beworben oder nicht?
Nee, habe ich nicht, weil das ist, glaube ich, Mitte, Ende Juli. Das ist halt kurz vor den deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Und da sind auch so ein paar familiäre Termine einfach. Also das hat einfach nicht reingepasst, so vom Terminplan. Und ja.
Vielleicht mal noch eine ganz andere Frage. Die geht mir so in Richtung... mentale Stärke im Sport. Siehst du da Parallelen in der Leichtathletik und im Orientierungslaufen? Also, sag mal, in der Konzentrationsfähigkeit und wie du Wettkämpfe taktisch angehst und wie du dich da motivierst, dran zu bleiben. Gibt es da Sachen, die gleich sind oder wo du in der anderen Sportart profitierst von?
Ja, spannende Frage auf jeden Fall. Ich würde sagen, es gibt schon auch Sachen, wo man quasi gegenseitig davon profitiert, weil, also ich weiß nicht, ob das ist aber so klassischerweise sagt man, ja, beim Laufen, da musst du ja nur rennen, ist ja voll langweilig. Aber gerade bei so schnelleren Bahnwettkämpfen ist es ja auch gerne mal taktisch und da muss man auch schnell Entscheidungen treffen, wie man sich einsortiert, ob man irgendwo mitgeht bei einer Gruppe und so. Also da muss man auch schon hellwach und da sein und quasi bereit sein, irgendwie zu agieren. ich würde sagen, das hilft einem schon auch beim OL, gerade beim Sprint, wenn man sich irgendwie schnell entscheiden muss. Aber es ist auf jeden Fall anders. Also beim OL, da bin ich ja vermutlich alleine in dem Moment und muss einfach nur mit mir selber das ausmachen und da bin ich ja nicht so beeinflusst von den anderen Läufern, wie jetzt auf der Bahn, wenn man dann irgendwie um die Position kämpft oder überlegt, was man macht, wenn plötzlich irgendwie was passiert. Genau. Also es ist auf jeden Fall anders, aber ich würde sagen, man muss beim Laufen schon auch mehr entscheiden, als man so allgemein hin denken würde.
Und vielleicht lässt du dich so von anderen Läuferinnen da beeinflussen? Also in der Leichtathletik hast du ja quasi die Person direkt neben dir und beim OL siehst du sie vielleicht mal und weißt nicht genau, ob du da jetzt hinterher musst oder nicht. Also weißt du, was ich meine? So dieses Beeinflussen und sich nur auf sich selbst konzentrieren?
Also bei Leichtathletik auf jeden Fall schon. Da macht es halt auch einfach sehr viel aus. Das ist auch vielleicht auch manchmal gut, dass man sich von anderen so beeinflussen lässt, weil es läuft sich auf jeden Fall leichter, wenn man hinter jemandem läuft. Und ja, beim OL, also ich würde sagen, früher hatte ich da ganz große Probleme mit, dass mich das einfach total wahnsinnig gemacht hat, wenn ich da irgendjemand gesehen habe und dann dachte ich so, oh, wo geht die hin? Und keine Ahnung. Also da war ich immer total aus dem Konzept gebracht. Aber inzwischen bin ich da einfach auch sicherer geworden und gerade wenn man so bei der Staffel oder so ja trotzdem gegabelte Strecken hat, ist es eher so, dass ich da viel von profitieren kann und mich nicht so quasi davon ablenken lasse. Also schon auch so, dass ich mich dann, also dass ich gut mitlesen kann und trotzdem auch meine eigene Routenentscheidung oder so treffen kann und dann die auch durchziehen. Und wenn dann die anderen anders laufen, dann ist es halt so und dann zieht man trotzdem durch.
Und dann würde mich noch interessieren, wie ihr Wettkämpfe auswertet in der Leichtathletik. Beim Orientierungslaufen setzt man sich ja zusammen und vergleicht die Routen und die Zwischenzeiten und sowas. Wie funktioniert so eine Auswertung in der Leichtathletik?
Ich würde sagen, also die ist deutlich weniger kompliziert und eher so, ja, man redet dann mit dem Trainer, wie waren die Zwischenzeiten? Und da ist dann eher so, quasi, hättest du schneller angehen sollen? Hättest du irgendwie bei der Gruppe mitgehen sollen? Oder, also, die Auswertung ist auf jeden Fall nicht so komplex. Es ist eher so, dass man drüber redet. Und ja, wenn es gut läuft, wertet man eher gar nicht so viel aus. So, dann freut man sich eher drüber und sagt so, ja, es war, keine Ahnung, sehr gleichmäßig und man hat im richtigen Moment reagiert und so. Und genauso, wenn es jetzt nicht so gut läuft, dann ist eher, dass man dann schaut, okay, an welcher Stelle hätte ich vielleicht was anders machen können. Aber ich sag mal so, in der Leichtathletik ist es halt auch immer viel leichter gesagt als gemacht, weil wenn man während dem Rennen da ist und einfach eh schon super angestrengt und dann steht ein Trainer da draußen und ruft, geh mit, und denkst so, ich kann nicht mehr. So, dann kann man danach drüber reden, so, ja, du hättest mitgehen sollen, aber wenn ich ja weiß, es ging in dem Moment nicht, dann ja, kann man es auch noch dreimal sagen und das wird in meinem nächsten Rennen vielleicht auch nicht so viel ändern, ob ich, also vielleicht fühle ich mich dann beim nächsten Rennen so, dass ich bei irgendeiner Gruppe mitgehen kann, wenn die anzieht. Aber ja, da ist, glaube ich, gar nicht so viel Auswertung möglich. Oder ich würde auch sagen, es bringt vielleicht gar nicht so viel. Also,
ja, es ist ja. Halt eher so dieser physische Aspekt, der ausgewertet
wird. Ja, genau.
Aber ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, wenn wir im Orientierungslaufen auswerten, dann geht es super viel um Orientierungstechnik und Taktik, ja, und ja, Entscheidungen, was die Orientierung betrifft.
So die Routenentscheidung und so weiter, oder da habe ich jemanden gesehen und dann bin ich ein Stücklein mit dir mitgelaufen oder was auch immer.
Ja, und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass dieser physische Aspekt manchmal super wichtig ist, aber einfach unter den Tisch fällt. Also gerade dieses, war ich überhaupt in der Lage, in dem Moment eine Entscheidung zu treffen, aufgrund meiner physischen Verfassung. Also vielleicht war die Entscheidung einfach davon beeinflusst.
Ja, genau. Wenn man schon irgendwie so blau gelaufen ist, dass man gefühlt keinen Tropfen Sauerstoff mehr im Kopf hat, dann kann man vielleicht auch nicht so eine gute Entscheidung treffen. So, also dann, ja.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ja, Paula, stimmt. Jule, wie seht ihr das?
Ja, also ich würde fast sagen, dafür muss man dann eben die richtigen Strategien haben. Also man muss darauf vorbereitet sein, dass man keinen Sauerstoff hat. Sozusagen, und das sollte man auch in der Auswertung, glaube ich, gut fokussieren, dass man halt sich eingesteht, dass man an dem Punkt nicht in der Lage gewesen wäre, die perfekte Entscheidung zu treffen, aber man kann ja dann diskutieren, okay, vielleicht hätte ich dann eben nicht mein eigenes Ding machen sollen in dem Moment, weil ich mir hätte bewusst sein sollen, dass ich gerade nicht denken kann, und dann wäre es vielleicht schlauer gewesen, ein bisschen länger hinten zu bleiben oder vielleicht eine sicherere Route zu nehmen. Oder mal kurz stehen zu bleiben. Das ist auf jeden Fall auch immer wichtig, den richtigen Moment zu erkennen. Also ich glaube, man kann schwer, also gerade in der Staffel zum Beispiel, in der Sprintstaffel, kann man nur sehr schwer vermeiden, dass man sich grau läuft. Also es sei denn, man gehört jetzt wirklich zu den Besten vielleicht, dann ist es noch ein bisschen eine andere Taktik.
Ich würde auch noch sagen, dass man auf jeden Fall, also für mich ist es, also auch wenn ich schon angestrengt bin beim OL und dann irgendwie von jemandem aufgelaufen werde, der an sich schneller läuft als ich, dann ist es für mich trotzdem unanstrengender, einfach schneller zu laufen und bei dem mitzulaufen,
ja,
statt selber zu orientieren. Also so, obwohl ich dann wirklich deutlich schneller laufe, wenn ich bei jemandem mitlaufe, ist es also weniger oder gleich anstrengend, als wenn ich viel, viel langsamer unterwegs bin, aber noch selber denken muss.
Ja.
Ich denke auch, dass eher die Auswertung in der Gruppe wahrscheinlich nicht so den Fokus darauf legt, auf das Physische, weil es eben sehr individuell ist, je nachdem, was die Person in dem Moment dann gefühlt hat. Aber wenn man alleine mit der Trainer oder Trainerin auswertet, dann kommt das schon noch vor. Aber vielleicht immer noch ein bisschen zu wenig.
Ja, ich glaube auch, man sollte nicht den Fokus alleine auf den sozusagen auf den Fehler an sich legen, sondern auch immer darauf achten, ja, wieso ist der entstanden, und immer fragen, warum, und dann nochmal warum und dann nochmal warum, um dann sozusagen die ursprüngliche Ursache rauszubekommen. Und das ist, sind ganz oft eben wirklich so ganz kleine Sachen, wie dass man irgendwie vorher zu wenig Kartenkontakt hatte, irgendwie schon auf der Verbindung vorher oder sowas. Das hilft alles, um sozusagen dieses Risiko zu minimieren, dass man dann einfach vollkommen grau gelaufen irgendwo steht und gar nichts mehr weiß. Also dieses typische Blackout, was beim Sprint schnell passieren kann.
Dieser ganz typische Moment, wenn du denkst, boah, heute läuft's aber gut.
Genau.
Und dann geht die nächste Verbindung richtig schief.
Ja, man kennt's.
Ja, Maren, ich wollte nur noch mal kurz fragen, von wem du genau trainiert wirst?
In der Leichtathletik werde ich vom Christian Stang trainiert. Also der ist Vereinstrainer bei der MTG Mannheim, aber auch Landestrainer von Baden-Württemberg. Das ist jetzt so mein Haupttrainer. Ich meine, ich starte im Orientierungslauf für den ULV Steinberg, aber ich würde sagen, von denen habe ich jetzt keinen richtigen Trainer. So. Also wenn ich die auf Wettkämpfen sehe, dann freue ich mich und dann ist es schön, aber genau. Also jetzt so vor der WM und der EM habe ich öfter mal mit meinem großen Bruder telefoniert, der mir noch den einen oder anderen Tipp gegeben hat. Aber ja, ansonsten nur mein Leichtathletiktrainer, sag ich mal. Aber der kannte Orientierungslauf tatsächlich schon, weil der Piane Friedrichs mal ein paar Jahre lang bei der MTG Mannheim auch in dieser Laufgruppe trainiert hat.
Ah, wirklich?
Also ich musste gar nicht so viel erklären, als ich gesagt habe, ja, ich mache auch noch Orientierungslauf.
Ja, Bjarne leistet immer gute Öffentlichkeitsarbeit. Auch hier in Göttingen profitieren wir da immer noch von.
Sehr gut.
Ja, das zeigt, dass man kann schon viel erreichen, wenn man ein bisschen offensiver vielleicht auch gerade bei den Leichtathleten ein bisschen ja, Werbung macht und einfach erzählt, was wir so machen.
Mich würde noch interessieren, wie du dann letztendlich zum Bundeskader gekommen bist. Also gab es jemanden, der dich da speziell angesprochen hat und gesagt hat, ach, bewirb dich doch mal, oder war das schon länger so ein Ziel von dir, dass du da gern mitmachen möchtest?
Also ich hatte tatsächlich vor, also nicht letztes Jahr, sondern das Jahr davor, schon mal angefangen, die Bewerbung auszufüllen und dann aber irgendwann so nicht fertig ausgefüllt, weil ich so dachte, ach, ich mache ja nur Sprint, und ich war die ganze Zeit so, ob die das so gerne sehen beim Bundeskader. Ich weiß ja nicht, und dann habe ich mich irgendwie im Endeffekt doch nicht beworben gehabt. Und dann war ich ja bei der Studenten-EM und bei der Studenten-WM jetzt. Und irgendwie sobald die Bewerbung quasi, also sobald man die ausfüllen konnte, hat mich der Rick angerufen, dann hat mir Patschi geschrieben und Julia, alle an einem Tag. Also ganz, ja, Mara, die Bewerbung ist draußen, du wolltest dich doch bewerben, mach mal. Ja, und dann habe ich das auch gemacht. Genau. Ich hatte den Eindruck, irgendwie der ein oder andere wollte, dass ich mich bewerbe, und es hat ja jetzt auch geklappt, genau.
Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, und
danke.
Ich kann wahrscheinlich nicht herzlich willkommen sagen, aber doch schon herzlich willkommen im Bundeskader.
Ja. Also ich habe mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, dass du dich wirklich beworben hast. Also ich meine, es wird sich jetzt zeigen, wie erfolgreich das jetzt wird, kann man, glaube ich, schwer abschätzen. Aber ich drücke dir auf jeden Fall sehr die Daumen. Und ich glaube auch, dass wir alle sehr davon profitieren können, dass du dabei bist. Also jetzt bei den Damen vor allem, weil du einfach ein bisschen das Tempo reinbringst, auch wenn wir mal Trainings machen oder auch bei Wettkämpfen einfach zum Vergleich, dass man so ein bisschen mehr Ansporn hat, einfach mal schneller zu rennen.
Ja, gerade in Hamburg schon diese Intervalle in der Hafen City, die haben mir so Spaß gemacht. Das war so cool. Auch wenn meine neueste Lieblingshose da kaputt gegangen ist bei meinem Sturz.
Nein.
Ich dachte so, ach, beim Sprint, ja, da geht ja nicht so viel kaputt. Beim bald ziehe ich eh schon immer, sag ich mal, eher alte Sachen an, die dann auch mal noch einen Riss kriegen können. Und dann dachte ich, auch für einen Sprint ziehe ich meine schönste Hose an. Bin ich da direkt hingefallen und ein Riesenloch am Knie. Naja, aber es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Also dieses Training fand ich auf jeden Fall am coolsten so.
Also das war beim Kickoff in Hamburg im Dezember. Also ja, das fand ich auf jeden Fall auch richtig cool. Weil es ist einfach so ein anderes Gefühl, wenn man eben so ein bisschen wie international auch weiß, dass man eben nicht die Schnellste ist und man muss mit dem Orientieren versuchen, immer mal hier und da wieder eine Lücke zu schließen. Und das mal zu üben ist einfach auch wichtig. Das ist sonst eben schwierig, wenn wir einfach alle auf einem ähnlichen läuferischen Niveau sind.
Ja, ja. Jetzt ganz zum Abschluss vielleicht nochmal eine Frage. Ich weiß nicht, ob du da eine Antwort drauf hast, aber was würdest du vor allem Jungen, aber auch allen AthletInnen empfehlen, die ja ebenfalls zwei unterschiedliche Sportarten erfolgreich bestreiten wollen, wie sie das gut vereinen können?
Also ich würde sagen, dass man sich auf jeden Fall zwei Sportarten aussucht, die quasi gegenseitig voneinander profitieren können. Also ich glaube, es muss jetzt nicht unbedingt Laufen und Orientierungslauf sein, also Leichtathletik und Orientierungslauf, sondern auch, keine Ahnung, Rennradfahren oder also irgendeine ausdauerbezogene Sportart vielleicht. Aber dass man auf jeden Fall sich gut organisiert und auch einfach Prioritäten setzt und sagt, okay, das eine ist mir jetzt da der Wettkampf wichtiger oder mal das andere, weil es einfach ganz klar so ist, dass man es nicht schaffen wird, auf jedem Wettkampf und auf allen Wettkämpfen von beiden Sportarten dabei zu sein und vor allem auch nicht immer topfit sein kann. Also wenn man so eine lange Saison hat quasi, gerade wenn die Saison von der einen Sportart dann noch ist und die andere, also von der anderen Sportart schon anfängt. Man kann halt nicht das ganze Jahr in Topform sein und das muss man irgendwie auch akzeptieren und sich da ein bisschen locker machen und nicht so viel Druck machen. Genau, und dass man vor allem Spaß hat an beiden Sportarten möglichst. Und ich glaube, nur wenn man Spaß hat, dann macht man es auch wirklich lange und gerne und wird dann auch einfach besser.
Ja, vielen Dank. Habt ihr noch eine andere Frage?
Nee, ich glaube, ich bin soweit durch.
Ja. Dann wirklich vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat richtig Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und viel Erfolg heute noch bei deinem Wettkampf.
Ja, also ich laufe 400 Meter tatsächlich. Ich bin sehr gespannt.
Mit oder ohne Hürden?
Ohne Hürden, ist in der Halle. Also ich bin schon ewig keine 400 Meter mehr gelaufen und auch schon sehr lange nicht mehr aus dem Startblock gestartet. Ich habe auch meinen Trainer tatsächlich gefragt, ob ich einen Hochstart machen kann. Er hat gesagt, es wäre peinlich. Deshalb muss ich aus dem Startblock. Ja, ich glaube, solange ich da schon drin sitze, tun mir die Arme von weh. So, aber es wird bestimmt cool. Deshalb.
Wo läufst du?
In Mannheim, also zu Hause in der Halle quasi, da wo wir auch immer trainieren. Das ist nur, also da sind heute irgendwelche baden-württembergischen Meisterschaften von der U16, U18 und das ist nur ein Einlagelauf, sag ich mal, bei den Erwachsenen.
Ja, viel Erfolg auf jeden Fall und viel Spaß.
Dankeschön. Auch.
Und dann ja, bis demnächst irgendwann beim UL wahrscheinlich.
Vielleicht beim Towns Cup, genau, da sehen wir uns.
Ja, bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.